Ich will euch zwei Geschichten vorlesen, die, wie es zunächst einmal scheint, nicht viel miteinander zu tun haben und deren, wie sage ich es, Würdigkeit, an einem Sonntagmorgen feierlich vorgetragen zu werden, vielleicht gar nicht mal sofort erkennbar ist. Und zwar lese ich aus Apostelgeschichte 9, Abvers 18. Hier ist die Rede von Saulus, der sich gerade bekehrt hat auf dem Weg nach Damaskus. Und ihr wisst, dass er dann vom Pferd, wie war das, gefallen ist es ja wohl nicht, aber vom Pferd runterkam, blind, als der Herr ihm begegnete und ihn zu sich rief, in sein Werk, in seinen Dienst hinein. Und dann war er blind und hat 3 Tage nicht gegessen und getrunken. Und dann schickte der Herr einen Mann, einen Gläubigen namens Ananias zu ihm. Und der sollte für ihn beten und dann sollte er wieder gesund werden. Und da setzt jetzt das ein. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen, nämlich des Paulus oder Saulus Augen. Und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und jetzt beginnt die Geschichte, die uns heute bewegen soll und bereichern soll. Und sogleich predigte er in den Synagogen, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den Hohenpriestern führe? Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Ziemlich schnelles und schmähliches Ende, nicht? Wenn es so kommen würde. Es war aber dem Saulus ihr Anschlag bekannt und sie bewachten auch die Toren, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, damit sie ihn umbrächten. Die Jünger aber, wirklich aber, die nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einen Korb hinunterließen. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass der zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten, sie aber trachteten ihn umzubringen. 2. Versuch. Als aber die Brüder das erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn weg nach Tarsus. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Das ist die eine Geschichte und die andere lese ich auch noch gleich dazu. Die ist nur 3, 4 Verse lang. Es geschah aber, dass Petrus, indem er überall hindurchzog, auch zu den Heiligen hinabkam, die zu Lydda wohnten. Das war eine Nachbarstadt von dem Ort, wo er sich aufhielt, Joppe. Und er fand dort aber einen Menschen mit dem Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich, steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf und es sahen ihn alle, die zu Lydda und Charon wohnten, die bekehrten sich zu dem Herrn. Ihr Lieben, diese Geschichte, die erste und auch die zweite, hat sehr viel mehr Inhalt und theologische Brisanz, als das so auf Anhieb erscheint. Und sie haben wirklich eine gewisse innere Verbindung. Also ich habe schon in den Worten beim Vorlesen mitgeteilt, dass es eine Vorgeschichte gab. Ananias hatte den Auftrag bekommen, zu ihm hinzugehen, zu dem Paulus, damals noch Saulus, ihm die Hände aufzulegen, dass er wieder sehend würde, und er wurde sehend. Und das ist schick und schön. Und dann geht es los. Und was jetzt passiert, das wollen wir uns anschauen, um daraus zu lernen. Wollen wir lernen? Gut. Dieser Saulus, kaum dass er bekehrt war, fing an, sofort feurig zu lehren, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und zwar mit solcher Hingabe und Bravour, dass das größte Verwunderung und Entsetzen auslöste. Und sie fragten sich, das war doch der frühere, wutschnaubende Verfolger von den Christen. Und dann heißt es, Vers 22, Saulus wurde immer stärker, in meiner Bibel in Spitzenklammern, im Wort. Das heißt, das steht eigentlich nicht dort drin, im Wort, aber es wurde hinzugefügt. Und es kann richtig sein. Wahrscheinlich ist aber nicht gemeint im Worte Gottes, sondern mit seinen Worten, wie er gestritten hat und wie er mit Bravour und mit einem starken Auftritt einfach die Leute überführte und überzeugte. Also, es war ein Feuertopf. Voller Hingabe, voller Kühnheit, freimütig heißt es sogar an einer Stelle, was eine Tugend ist, ja, hat er gepredigt. Aber ihr Lieben, da gibt es etwas, wenn wir genau hinschauen, was verwundernd ist. Ja. Er predigte zur Verwirrung der Zuhörer, auch der nicht glaubenden Zuhörer. Verwirrung. Wie kann das sein, fragt man sich. Ja. Wenn er so vor dem Herrn schwärmt und so massiv redet und dann auch viele Argumente gebraucht, ja, und er war ein Mann des Argumentierens, wie wir wissen aus seinen späteren Briefen, und damit quasi bewiesen hat, dass Jesus der Herr ist, und doch kam es zu einer Verwirrung. Eine Verwirrung ist ein Zustand, wo man nicht weiß, was man davon zu halten hat, wo man hin und her gerissen ist und gleich, zur gleichen Zeit zwei oder drei Gesichtspunkte in sich spürt. Und das ist schon komisch. Das ist wirklich seltsam. Dürfen wir nicht übersehen, nicht überhören. Wie kann das sein? Dass jemand mit Überzeugung und mit Feuer vom Herrn redet aufgrund der eigenen Erfahrung und aufgrund der Kenntnis der Heiligen Schrift. Und dann erzeugt er nur Verwirrung, keine klaren Bekehrungen, nur Verwirrung. Also halten wir fest, starkes Auftreten mit ganzer Autorität, vielleicht mit viel Bildung und Wortgewandtheit und Gewaltigkeit, mit viel Argumenten, Argumentationsketten oder Salven im Sinne von Beweisen erzeugt was? Verwirrung. Hochinteressant. Dann lesen wir weiter. Ich bleibe ganz, ganz stark beim Text. Vergingen viele Tage. Viele Tage dürften Wochen bis Monate sein. Der Übersetzer hier oder mindestens der Herausgeber Scofield denkt sogar daran, dass es vielleicht mehrere Jahre waren, dass der Betreffende inzwischen in Arabien war. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber mindestens viele Tage vergingen. Das heißt, viele Tage hat sich Paulus oder Saulus so verhalten. Das ist doch gemeint. Und dann lesen wir, dass sie ratschlagten, die Juden, wie sie ihn umbringen könnten. Also doch ein ziemlich schnelles Ende, Märtyrer, gewaltig, kommt großartig im Himmel an. Aber irgendwie waren die Gläubigen damals anderer Meinung. Die hatten ziemlich viel Durchblick gehabt. Ich frage mich, was ihr jetzt fragt, wo will er uns hinführen? Kommt noch. Also die Jünger, die haben gesagt, nein, Saulus, so schnell sollst du nicht von uns scheiden. Im Sinne, des Abscheidens hin zum Herrn. Du sollst weiter leben. Und dann haben sie ersonnen, dass sie bei Nacht und Nebel ihn in einem Korb runterlassen von der Außenmauer von Damaskus, damit er so entkommen könnte. Und das ist schon ganz schön demütigend, nicht? Dass so ein toller Mann, großer Theologe, dass er dann bei Nacht und Nebel in einem Korb runtergelassen werden muss, um zu entkommen. Und wisst ihr, die Passage ist ganz schön wichtig. Ich werde nämlich jetzt mal eine Stelle aufschlagen aus dem 2. Korintherbrief, wo in einem ganz bestimmten Kontext Paulus selbst darauf zurückkommt, er, der Betroffene, der damals so geflohen ist, so demütigend geflohen ist. Und lese euch das mal vor. Das ist im 2. Korinther Kapitel 11, die Verse 32 und 33. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, um mich gefangen zu nehmen. Und durch ein Fenster wurde ich in einem Korb durch die Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen. Nur eine kurze Beschreibung, aber interessant ist der Kontext. Den lese ich auch mal vor, die Verse davor, die Verse 29 und 31, da sagt er, direkt davor, wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer nimmt Anstoß und ich brenne nicht? Wenn gerühmt werden muss, so will ich mich der Zeichen meiner Schwachheit rühmen. Dann fügt er noch hinzu, der Gott und der Vater des Herrn Jesus, der gepriesen ist in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Auf einmal wird das irgendwie deutlich, was es alles soll. Paulus sagt zu den Korinthern in einem ganz bestimmten Kontext, von dem ich gleich nur einige Verse vorlesen werde, das, was ich damals Jahre zuvor erfahren und erlitten hatte, war kein Zufall. Ich musste das erleben. Ich musste irgendwie gestutzt werden. Ich musste fliehen. Ich musste schwach werden. Und will damit verraten, dass er, der Feuertopf, er, der Mann, der gewaltige Reden schwingen konnte, der hervorragende Rhetoriker war, dass er offenbar doch nicht in der richtigen Verfassung war. Denn das fügt er hier hinzu, es muss Schwachheit da sein. Und wenn jemand schwach war, dann wurde ich auch schwach, zum Teil, um mich zu solidarisieren mit ihm, aber zum Teil auch, um dann in dieser meiner gewählten Schwachheit besonders viel Stärke vom Herrn zu bekommen. Und das braucht er und das brauchen wir alle. Und deswegen sagt er, ich will mich meiner Schwachheit rühmen. Ihr Lieben, wir nähern uns einem ziemlich gefährlichen Punkt. Und der kann missverstanden werden mit Glanz und Gloria. Aber ich denke, ihr werdet ihn nicht missverstehen. Oder wollt ihr das? Nein, nicht? Okay. Ich möchte euch daran erinnern, dass im Kapitel 12 im weiteren Kontext in den Versen 10 und 9 Folgendes steht. Dann sagt er, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und Vers 9, denn Gottes Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das heißt wirklich, da gibt es eine geistliche Mechanik, einen Ablauf, der schwer verstehbar ist und den wir auch nicht gerne verstehen wollen, gebe ich zu, dass wir Nachfolger Jesu, wir sollen unbedingt stark sein. Wir sollen nicht schwächlich sein, nicht komisch sein, nicht kauzig sein, nicht asthenisch, weltabgewandt, weltvergessen und voller Weltflucht und weltuntauglich, absolut nicht. Wir sollen stark sein, aber auf einem ganz bestimmten Weg. Das hat etwas zu tun mit einer Durchgangsschwäche, fast muss ich sagen, mit einer Art Dauerschwäche, die aber dann sofort kompensiert wird mit seiner Stärke. Also Gesamtstärke von uns heißt meine Schwäche plus Gottes Stärke, dann sind wir schwach. Wenn wir unsere Stärke haben, meinen zu haben und dann anbieten, dann kommt die Schwäche des Herrn nicht dazu. Und das hat der Paulus, derselbe Mann, der das damals erfahren und erlitten hatte, verstanden. Aber zunächst noch nicht. Zunächst wirkte er und wütete er in seiner eigenen Stärke. Okay, dann lesen wir weiter, Lieben. In Jerusalem wurde dann der Saulus von Barnabas bei den Brüdern und den Aposteln eingeführt, denn die hatten erhebliche Probleme gehabt zu glauben, dass dieser Verfolger der Christenheit zu ihnen gehört. Aber er war unter ihnen sehr freimütig. Noch einmal, das ist eine wirklich geistliche Tugend unbedingt. Wir sollen nicht bedrückt und verschämt und selbst und sicher voll mit Schamgefühl das Wort weiterreden, sondern total überzeugt und überzeugend. Aber nicht nur das, gleichzeitig hat er wieder gestritten und er konnte es einfach nicht lassen. Er hat sich mit den griechischen Juden angelegt, er hat Streitgespräche begonnen, hat wieder seine Argumentationen hervorgezogen und es gab wieder Todesdrohungen. Ihr Lieben, es scheint so zu sein, dass das nicht die Art ist, wie das Evangelium oder wie der Herr will, dass wir ihn präsentieren und das Evangelium verkündigen. Und dann kommt der glorreiche Abschnitt. Den lese ich noch einmal vor. Als die Brüder aber auf das erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea, das ist die Hafenstadt in der Nähe, hinab und sandten ihn weg nach Tarsus in die Provinz Kleinasien, das Sibirien. Und jetzt kommt das, was in unseren Übersetzungen ganz gut klingt, aber was vom Griechischen her noch stärker ist. Dann kommt der Satz, und so hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samarien hin Frieden. Was danach kommt, lese ich gleich vor. Das heißt, ihr Lieben, als der Saulus weg war, ging es der Gemeinde gut. Erst musste er eliminiert werden. Und die Brüder, die das alles so verfolgten, die waren wirklich weise Männer und, wenn sie Schwestern waren, auch Frauen. Und sie wussten, hier stimmt etwas nicht. Sie hatten einen deutlichen Erkenntnisvorsprung vor Saulus. Der hat sie dann später überholt und wurde ein richtig großer Mann in jeder Hinsicht, auch was seine Erkenntnis anlangt, stärker als alle anderen, gar keine Fragen. Aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Der musste weg nach Tarsus, wirklich Provinz. Da, wo der Hund krepiert. Außerhalb der großen Städten griechischer, hellenistischer Kultur und auch weit weg von Jerusalem und sogar auch weg von dem großen Antiochien. Ja, und das haben die Brüder, die leitenden Brüder dort irgendwie gemerkt. So geht es nicht. Und die Erholung war so stark, dass daraufhin in ganz Galiläa und Judäa und Samarien Frieden herrschte. Und es ist also kein fauler Frieden gewesen, so ein Friedhofsfrieden. Man könnte nicht sagen, man darf nicht sagen aufgrund des Textes, dass sie dann nicht mehr aus ihren Höhlen rauskamen und dass sie dann in ihrer Inzucht viel Frieden untereinander hatten. Das stimmt alles nicht. Es geht nämlich weiter im Text. Sie hatten nicht nur Frieden, sondern so wurde die Gemeinde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Das ist schon interessant. Die Gemeinde wurde erbaut, die wurde stark, die wurde kompetent. Sie ist gewachsen geistlich, hat sich entfaltet. Und sie haben etwas entdeckt, nämlich dass die Furcht des Herrn, die im Alten Bund beschrieben wird, nach wie vor gültig ist, aber jetzt vom Heiligen Geist durchdrängt werden müsste. Die Furcht des Herrn, ihr Lieben, ist jenes Handlungsniveau, jene Ethik, die viel tiefgehender, viel feingliedriger, viel grundsätzlicher ist als die 10 Gebote. wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich jetzt einen großen Exkurs mit euch machen und würde euch hineinführen in die Lehre über die Furcht des Herrn, was natürlich nicht geht. Aber vielleicht so zwei Hinweise. In Psalm 34 finden wir, wie so ungefähr Vers 10, 11 herum, David sagt, wollt ihr, dass es euch gut geht? Wollt ihr gute Tage erleben? Und er ging davon aus, dass sie alle, die Empfänger dieses Gebetes, sagen, ja. Meine Frage an euch, wollt auch ihr gute Tage haben? Richtig gute Tage, ja? Wollt ihr alle, ja? Kann ich weiterreden, ja? Okay, dann fährt David fort, dann will ich euch ködern, und das war schon der Köder, dass ihr sie so fragt, dann müsst ihr die Furcht des Herrn erlernen. Sie besteht darin, dass man das Gute tut, und an einer Stelle steht in Sprüche 8, Vers 13, das Böse hasst. Ihr Lieben, es gibt so etwas durch den Heiligen Geist, wo wir so weit kommen, dass wir nicht nur das Gute tun, und mit einigem Aufwand dann uns auch von dem Bösen fernhalten, aber doch ganz schön angezogen werden. Sondern es gibt sogar einen solchen Zustand von geistlicher Reife und Entfaltung, dass man das Böse regelrecht hasst. Ja? Tatsächlich, ihr lieben Brüder. Auch so das Böse in Gestalt von Pornografie im Fernsehen oder Internet, wie auch immer. Das gibt's wirklich, ist ganz, ganz toll. Herrlich erlösend. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist, dass man auf seine Worte achtet, dass man nichts Ungutes, Böses, Faules rauskommen lässt. Und dann drittens, dass man den Frieden sucht und dem nachjagt. Und der vierte Inhalt, der steht in der Bibelstelle, die ich gerade genannt hatte, in Sprüche 8, Vers 13, der vierte Inhalt besagt, dass wir uns von Hochmut und Arroganz fernhalten und Demut suchen. Und ihr Lieben, wenn der Heilige Geist einkehrt unter uns, dann werden diese Ziele für uns erreichbar. Dann müssen wir uns nicht zusammenreißen und zusammennehmen und immer Nein sagen gegenüber den Verführungen und Versuchungen der Welt und immer die von uns fernhalten, aber im Stillen doch ein bisschen daran nippen wollen. Das alles wird überwunden. Dann werden wir herrlich frei, weil der Heilige Geist uns heiligt und das, was er uns schafft und in uns bewirkt, holt er von Jesus, der unsere Heiligung ist. Denn er ist für uns zur Heiligung gemacht. Wir sollen uns nicht selbst heiligen. Ein herrlicher Prozess. Und das hat damals stattgefunden. Und das hat die Gemeinde in der ganzen Gegend irgendwie total durchtränkt und erfrischt. Und dann heißt es hier weiter, und das ist der Höhepunkt, also sie wandelten der Furcht des Herrn und sie mehrten sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Das ist besonders interessant, aber auch schwierig zu verstehen. Denn wie kann man sich durch den Trost des Heiligen Geistes mehren? Okay, man könnte es auch ohne weiteres übersetzen, ermutigen. Sie wurden ermutigt durch den Heiligen Geist, aber auch getröstet. Und ihr Lieben, an der Stelle etwas verborgen, nicht sofort erkennbar und auf dem Tablett uns angeboten. An der Stelle erleben wir, wie das Wort Gottes uns Geheimnisse mitteilt, die ganz, ganz wichtig sind. Jeder in einer Ortsgemeinde, der diese liebt und den Herrn liebt, der hört zu und wacht auf, wenn er hört, es gibt da einen Weg, dass die Gemeinde sich vermehrt. Manche übersetzen sogar multipliziert. Denn das wollen wir alle. Ist es nicht so? Und das geschieht nicht dadurch, dass irgendein großer Stratege mit seinen überragenden Beiträgen, mit der Wucht seines Auftretens, mit seinen Worten und mit seiner Salbung das macht, sondern das soll am besten so geschehen, dass die ganze Gemeinde Jesu so verändert wird und so herrlich natürlich wird, dass sie alle insgesamt von der Liebe Gottes ergriffen werden und anfangen, andere zu lieben. Aber ihr Lieben, was hat das damit zu tun, dass man vom Heiligen Geist getröstet wird? Wie ist das zu verstehen? Also die von euch, die gestern schon dabei waren, ihr habt einen Vorsprung, für euch wird es ganz leicht sein. Denn wir haben festgestellt, ihr Lieben, wenn wir dem Heiligen Geist nahe kommen wollen, weil wir mehr Leben haben wollen, weil wir seine Herrlichkeit erleben wollen, unbedingt seine Herrlichkeit erleben wollen, wenn das der Fall ist, dann werden wir sehr deutlich diese Diskrepanz zwischen dem, was wir sind, also oder noch nicht sind, und dem, was wir werden sollen, erkennen. Und dann werden wir, wie gestern ausgeführt, erfahren, wirklich erfahren, dass eine Riesensehnsucht wie eine wohltuende Kraft uns nach vorne zieht oder nach vorne treibt. Ja? Und dass wir unbedingt erleben wollen, wie Gottes Geist uns, jeden Einzelnen, verwandelt und wie wir dann infektiös werden und Instrumente der Vervielfältigung der Gemeinde, indem wir missionarisch leben. Das geschieht einfach. Und das ist ganz, ganz toll. Aber ihr Lieben, die Voraussetzung dafür ist tatsächlich wieder einmal mehr, und ich hoffe, dass ihr inzwischen schon versteht, wie das gemeint ist, ja, dass wir doch erkennen müssen, dass wir insgesamt in unserer Innenverfassung mit dem, was wir natürlicherweise mitbringen, auch nach der Bekehrung, auch nach der Erfahrung des Heiligen Geistes, dass wir damit nicht zu Rande kommen, dass wir es damit nicht schaffen. Das reicht nicht aus. Da muss noch mehr dazu kommen. Und so kommt es regelmäßig dazu, dass die Menschen, Männer und Frauen, die sich auf diesen Prozess einlassen, erleben, wie sie spüren, dass sie schwach werden, ohne dabei entsetzt zu sein und entgeistert zu sein, sondern sie erleben gleichzeitig auch ein Verlangen, die Fülle, den Reichtum Gottes zu erfahren, und sie erleben das schon dabei. Noch nicht in der ganzen Breite und Fülle, aber in dem Maße, wie sie anfangen, auf den Herrn zu warten und ihn zu suchen, wird das immer deutlicher, und der Heilige Geist wird für sie also eine ganz realistische Person, und dann erleben sie genau das, was hier steht, dass sie vom Heiligen Geist getröstet werden in ihrer Schwachheit, sodass die Schwachheit ausgefüllt wird mit dem, was der Heilige Geist ihnen bringt. Und dann könnte man fragen, weswegen so kompliziert? Weswegen kann ich der Herrn durch den Heiligen Geist gleich große Power geben und diesen komischen Schlenker, diesen Umweg einfach vermeiden? Diese Frage ist berechtigt. Das müsste mir irgendein Gag einfallen, dass ich frage, wollt ihr noch mehr hören? Okay, ich will sie euch beantworten. Ihr Lieben, wenn nämlich es so wäre, dass gleich die ganze göttliche Power, die ganze Kraft, die ganze Salbung, die ganze Herrlichkeit, der ganze Glanz durch den Heiligen Geist in uns hineinfällt und ein Teil unserer Person werden würde, wenn es so wäre, dann wäre das ganz schick in einer Weise. Aber wir hätten ein Riesenproblem. Wir könnten nicht lieben. Wir könnten nicht lieben, denn die Liebe setzt immer ein Gefälle voraus, dass ich Liebe brauche und dass es jemanden gibt, der viel Liebe hat und nicht nur Liebe hat, sondern Kraft hat und Erbarmen hat und Weisheit hat und alles andere, was es an Guten gibt und das gerne gibt. Ihr Lieben, wir sind nicht liebesempfangsfähig und auch nicht liebesgebefähig, wenn wir in unserer ureigenen Person alles hätten. Es muss vom Herrn kommen. Und deswegen muss es eine Stärke sein, die vom Herrn kommt. Wir sollen stark sein. Das steht viele Male in der Schrift. Das darf man auf keinen Fall irgendwie außer Kraft setzen. Aber seid stark, und zwar in der Macht seiner Stärke. Das ist gemeint. Meine Lieben, aus diesem Vokabel, aus dieser Formulierung sollte Erfahrung werden. Und das wird beschrieben hier in diesem Abschnitt. Und das ist von ganz großer Tragweite. Und wenn wir als Nachfolger Jesu das nicht kapieren, dann bleiben wir auf dem Niveau, was wir jetzt so haben. Und wir kommen dann mit dem Himmel, gar keine Frage, werden herzlich begrüßt werden vom Herrn, und wir haben ewiges Leben. Aber ihr Lieben, auf Erden fehlt dann jene Ausstrahlung und jene Kraft, mit der wir dann wirklich unsere Umgebung und die Gesellschaft aufrollen können. Und ich glaube daran. Ich glaube daran, dass es wirklich so sein soll. Und deswegen brauchen wir diesen scheinbaren Umweg, der keiner ist. Der keiner ist. Das ist irgendwie göttlich genial, wie er das konzipiert hat. Und ich will euch jetzt mal ein wenig entführen zu einer sehr prominenten Bibelstelle, die ihr alle kennt, zu dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, und werde von diesem Gleichnis nur den zweiten Teil vorlesen. Lukas 15, ihr wisst, Jesus formulierte ein Gleichnis, das eigentlich nichts anderes darstellt als das Verhalten, das typische Verhalten der Kinder Gottes von uns. Und es ist schon problematisch, was da der Herr zu erleben und zu erleiden hat. Der eine Sohn, der hat ihn gar nicht kapiert und er hat immer den Eindruck gehabt, das Interessante, das Lebendige, das, was Spaß macht, das Frische, das Neue, das Originelle, das ist draußen, nicht hier im Vaters Haus. Und eines Tages hat er nicht mehr ausgehalten und ist dann wirklich abgehauen. Und hat dann viel erleiden müssen und viel Ablehnung. Und dann ging er in sich und kehrte zurück, er tat Buße und sagte, ich will mich vor meinem Vater demütigen. Und ich will ihn bitten, dass er mich zu einem seiner Tagelöhne macht. Mehr bin ich nicht wert. Er hat sich wirklich gedemütigt, dann wurde er angenommen als Vater mit allem drum und dran. Wunderschöne Geschichte. Will ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber dann der zweite Sohn. Nochmal, der Herr, der Vater hat problematische Kinder. Das ist irgendwie ein Bild für uns als Gemeinde weltweit, auch für uns, die wir hier sind. Und lese ich mal vor, diesen zweiten Teil der Geschichte. Vers 25 in Lukas 15. Sein älterer Sohn aber war auf dem Felde, und als er kam und sich dem Hause näherte, nachdem die anderen Sklaven schon zu Hause waren, hörte er Musik und Reigen, und er rief einen der Sklaven herbei und erkundigte sich, was da sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen, sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Oh wei, was der Mann sagt. Übertreten. Und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, nicht mein Bruder, sondern dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit den Huren durchgebracht hat, hast du ihm aber das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, der Vater, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Es gehört dir. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Ihr Lieben, diese Geschichte, ganz kurz ausgelegt und dann hineingezogen in den Zusammenhang, die soll uns weiterführen. Also der junge Bruder hat zunächst mal töricht reagiert und kam dann doch zurück. Aber wie wir merken, der Ältere, der hat eindeutig schlimmer reagiert. Er war immer beim Vater und der Vater war immer bei ihm. Mehr noch, ihm gehörte durch Erbschaft alles, was der Vater besaß. Er konnte das wirklich nutzen und in seinen Besitz nehmen. Es war geschenkt, aber er hat es doch nicht als Geschenk wirklich angesehen und behandelt. Er konnte sich nicht freuen über das, was er hatte. Er genoss es weniger als die anderen. Er hat länger gearbeitet als die anderen. Er hat wirklich gearbeitet. Er war ein Workaholic. Und als dann sein begnadeter Bruder zurückkam, dann war es total aus mit ihm. Er war voller Zorn und voller Vorwürfe und voller moralischer Entrüstung. Und dann sagt er obendrein, wenn ich mal irgendwie Freude haben wollte, durch einen künstlichen Anlass, in dem er seine Freunde eingeladen hat, hast du mir nie ein Böcklein geschlachtet. Was beweist, dass dieser ältere Bruder, der alles hatte, der legaler Erbe war, der das alles nutzen konnte, sich daran freuen konnte, nicht erarbeiten konnte, dass er das nie geglaubt hat, was der Vater ihm an Geschenk gegeben hatte. Er war ein Mensch der Arbeit, der Pflicht und er hat mehr als die anderen gearbeitet. Er war also beschenkt vom Vater, aber hat das nicht geglaubt. Er hat den Status als Sohn angenommen, aber alle anderen Privilegien, vor allen Dingen die, so ganz nah beim Vater zu sein und mit ihm zu kommunizieren, das Motto dieses Wochenendes, das hat er nicht verstanden und nicht angenommen. Und so lebte er, obwohl er steinreich war, eigentlich kümmerlich und elendig und bescheiden und er war ein Workaholic und er war seelisch verkrüppelt. Woran lag das? Eindeutig erstmal daran, er kannte den Vater nicht. Und er hat nicht wahrgenommen, wie der Vater ihm begegnen wollte. Und er hat nicht erkannt, dass der Vater ununterbrochen für ihn da ist und ein Segen sein wollte und ihm helfen wollte und ihm beraten wollte und ihm beistehen wollte. So hat er den Vater nie gebeten, dass er ihm einen Rat gibt. Und er hat nie seinen innersten Mangel eingestanden. Er hat lieber alles selbst gemacht mit gesteigertem Arbeitseinsatz. Und das klingt zwar und sieht zwar so von außen recht gut aus, wie so eine Person von preußischer Pflichterfüllung. Aber letztlich war das voller Selbstgefälligkeit und Selbstverwirklichung und Selbsthilfe. Und er hat keinen Mangel bei sich zugegeben und hat nie das Gespräch gesucht mit dem Vater. Damit haben wir schon fast die ganze Erklärung. Ein Teil fehlt noch, ihr Lieben. Nämlich der, dass der Sohn in dieser seiner Grundhaltung, dass er keinen Mangel zugab, bei sich gesehen hat und keine Notwendigkeit gesehen hatte, sich helfen zu lassen, dass er damit blind war. Und als ein Blinder konnte er nicht erkennen, dass er Mängel hatte und konnte auch die wunderbaren Hilfen und Segnungen, die Güte und die Liebe des Vaters und die Hilfswilligkeit des Vaters auch nicht erkennen. Jeremia 17, Vers 5 sagt uns, dass der Mann, der verflucht ist, indem er sich selbst hilft mit seinen eigenen Kräften oder mit den Kräften anderer Menschen Hilfe holt, dass er selbst dann, wenn die Hilfe kommt, nicht imstande ist, sie zu sehen. Das ist das Problem dieses Mannes. Und ihr Lieben, er hatte viele Mängel gehabt. Nicht so sehr die, dass er in den äußeren Bezügen in Not war. Der hatte also viel Geld und Erfolg und einen riesen Besitz, eine gute Familie, Haus und Hof und wahrscheinlich auch Frau und Kinder. Aber die inneren Mängel hat er nicht wahrgenommen. Und die hatte er. Und zu den inneren Mängeln gehören die inneren Bedürftigkeiten und die haben wir alle. Und da setzt der Segen ein, wenn wir das wahrnehmen. Wenn wir wahrnehmen, dass wir eben doch nicht total kompetent sind, dass wir doch nicht moralisch auf einwandfreier Höhe leben, wenn wir doch nicht liebesfähig sind, doch nicht gut sind, doch arm sind, wenn wir das wahrnehmen. Ihr Lieben, ich brauchte ziemlich lange, um diese Hintergründe zu erkennen. Jesus, als er anfing zu predigen, damals, und als er das erste Mal in der Öffentlichkeit seinen Mund auftat, hat er gleich einen ungeheuren Satz herausgebracht. Er hat gesagt, und das war wirklich sein Start, glückselig sind, die da geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich, das ganze Reich der Himmel, hier schon auf Erden. Ich hatte das früher so verstanden, dass der Herr meinte, glückselig sind die, die einmal verstanden haben, dass sie geistlich arm sind und das zugeben und dann zum Herrn kommen und dann sofort total gefüllt werden. Aber das sind alles so Zufügungen, das sind keine echten Interpretationen der Textstelle. Und an der Stelle, ihr Lieben, gibt es den großen Lernschritt, der darin besteht, dass wir unsere ständige Hilfsbedürftigkeit erkennen, um dabei zu erleben, dass der Heilige Geist ständig zu uns kommt. Er will uns nicht abspeisen mit irgendwelchen schönen und gut klingenden Worten, sondern wir sollen das erfahren, erleben, wie er zu uns kommt, wie er bei uns ist, wie er uns aufbaut, wie er uns segnet. Und er will, dass wir einen ständigen Hunger haben, sodass er ständig fließen kann. Hört, die Liebe Gottes und seine Herrlichkeit, sie braucht ein Gefälle. Da braucht es jemanden, der das en masse hat und geben möchte und jemand, der das nötig hat. Das sind wir. Und wenn das da ist, dann fließt diese Herrlichkeit und dann fließt die Liebe. Und dann werden wir damit gefüllt. Nicht nur einmal wie eine Batterie, die aufgeladen wird, sondern immer wieder, ständig sollen wir gefüllt werden. Und das verändert unsere Ausstrahlung, unsere Art zu verhalten, zu leben, zu reagieren, zu blicken, zu antworten, in die Welt hineinzuschauen, auf Menschen zuzugehen, vollkommen. Da gibt es Lösung, da gibt es einen Frieden, da gibt es eine Beschwingtheit, eine Echtheit, die man kaum beschreiben kann. Aber das ist diese Kraft, dieser Frieden, der durch ganz Judäa und Maria und Galiläa damals wirkte, der wirklich die Menschen überzeugte. Und das ist jene Herrlichkeit, ihr Lieben, die wir brauchen, damit wir glauben können. Lasst euch als Glaubensgemeinde, die ihr seid, seid ihr immer noch eine, nicht? Ich würde sagen, ja, egal was ihr seid, ja, ihr solltet eine Gemeinde sein, die glaubt. Lasst euch Folgendes sagen. Ja. Der Herr sagt in Johannes 5, Vers 44, ein Wort von großer Tiefe, praktischer Tiefe und grundsätzlicher Tiefe. Er sagt, wie könnt ihr glauben? Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, weil ihr spürt, dass ihr zu wenig Ehre habt, dass da ein Mangel ist, dass was aufgefüllt werden muss, dass ihr fühlt euch nicht wohl, ihr habt Minderwertigkeitsgefühle und weiter. Wie könnt ihr glauben, dass ihr die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre des alleinigen Gottes nicht sucht? Er will sagen, es geht eigentlich gar nicht richtig. Und nun hört, im Griechischen steht ein Wort, das man sehr wohl so mit Ehre übersetzen kann. Das ist total richtig. Aber es ist die zweite Bedeutung. Die Hauptbedeutung ist Doxa, Herrlichkeit. Das heißt, unsere Glaubensfähigkeit, übernatürliche Dinge für uns privat, für unsere Arbeitsgruppe, für die Gemeinde und so weiter, für die Familie zu erwarten, diese Glaubensfähigkeit ist abhängig von dem Maß, wie wir von Gottes Herrlichkeit gefüllt werden. Wenn wir total voll sind, dann sind wir hoffnungslos voreingenommen, positiv voreingenommen für den Herrn und wir glauben alles, was er sagt, weil wir die Lebendigkeit und die Richtigkeit und das Vorhandensein, die Existenz dieser göttlichen Kräfte schon in uns haben. Und dann können wir richtig glauben und dann werden entsprechende Dinge auch passieren. Und von daher, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir dem Wort glauben, dass wir all das, was Jesus sagt, annehmen, aber dass wir dem Heiligen Geist auch einen Raum geben, dass er uns das verdeutlichen kann, was Jesus gesagt hatte und dass er uns füllen kann mit seiner Herrlichkeit, damit wir von dieser Grunderfahrung her wirklich von vornherein schier besetzt sind mit Glauben, mit Gewissheit. Das kann der Herr, das will er, denn ich erlebe es in mir. Könnt ihr darauf ein Amen sagen? Ich bin wirklich dabei, wie gestern Abend schon gesagt, euch den Mund wässrig zu machen. Ja, unbedingt. Oder heute Morgen habe ich es gesagt, vorhin, ja, bei Psalm 34. Okay, Lieben, und so, jetzt komme ich wieder zurück auf die Geschichte in Lydda und in Damaskus und in den Tagen danach. Also die dortigen geistlichen Leiter haben erkannt, Gemeinde wird irgendwie anders gebaut. Nicht durch tollkühne Hirsche, die es den anderen vormachen. Immer noch glaube ich, dass es der Herr will, dass wir starke geistliche Leiter haben. Das steht nicht entgegen. Aber nicht nur, sondern es soll eine Art Erwachsensein, eine durchgehende geistliche Mündigkeit und Reife in der ganzen Gemeinde stattfinden. Und das hat der Herr mit euch vor. Das will er machen, wenn ihr wollt. Wenn ihr euch so ständig trösten lasst vom Heiligen Geist im Sinne von anfüllen, auffüllen mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe, mit erklärten, lebendig gewordenen Worten und Verheißungen, mit seinen Kräften, mit Herrlichkeit.